liebe Leute, ich bin's wieder. Und ich habe mir heute mal überlegt, dass ich eine neue Kategorie einführen will, bevor ich zum Hauptthema komme. Ich habe ja, wie ich bestimmt schon mal erwähnt habe, auch Biologie studiert. Und eine der Dinge, die mich während des Studiums oft sehr fasziniert haben und vielleicht auch mit auf meinem Weg hin zum Naturalismus beigetragen haben, sind so die kleinen, überall in der lebendigen Welt zu findenden Hinweise, die auf die Evolution der Lebewesen hindeuten. Also nicht mal diese großen, klaren Belege, wie man sie heutzutage im Fossilbericht schon zuhauf hat. Darauf komme ich bestimmt auch nochmal ein. Aber oft sind es so Kleinigkeiten, auf die man ja nicht gar nicht erst kommen kann, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Und da dachte ich, ich führe mal irgendwie sowas ein. Ich habe jetzt noch keinen Namen für die Kategorie, aber vielleicht das evolutionsbiologische Fundstück der Woche. Oder der Woche ist natürlich Quatsch. Fundstück der Folge. Das evolutionsbiologische Fundstück der Folge. Indem ich genau so eine kleine Tatsache, die mich damals total fasziniert hat, weil sie eben einen kleinen Hinweis darauf gibt, wie viel oder wie gut das gesamte Leben und die gesamten Lebewesen, wie gut sich das alles einreiht in diesen Kontext der Evolutionstheorie. Was ich heute vorstelle, ist also es ist ein bisschen spekulativ, aber ich fand es ziemlich interessant, weil es nichts ist, worauf man so im Alltag einfach stößt. Und zwar geht es um die Proteinbiosynthese, also um die Herstellung von Proteinen. Und man könnte so vereinfacht ausdrücken, Proteine sind essentiell fürs Leben, weil Proteine quasi die Bausteine dessen sind, woraus alles Lebendige aufgebaut ist. Also eigentlich alle biologischen oder sagen wir mal die meisten biologischen Strukturen bestehen aus Zusammensetzungen von Proteinen. Proteine selber sind zusammengesetzt aus Aminosäuren, also sind chemische Strukturen, die eben so eine räumliche Struktur haben, die setzen sich zu Ketten zusammen und dann falten sich diese Aminosäureketten zu je nach Zusammensetzung der Ketten räumlichen Strukturen, die dann wiederum die Bausteine bilden, woraus zum Beispiel Knochen oder Haut oder alles letztendlich in Kombination mit noch anderen Stoffen zusammengesetzt ist. Proteine erfüllen natürlich noch andere Aufgaben, also sind zum Beispiel Moleküle, die bei chemischen Reaktionen in der Zelle helfen, also zum Beispiel an der DNA-Replikation sind ganz viele Proteine beteiligt, zum Beispiel RNA-Polymerase oder sowas. Sie können Moleküle bilden, die Signalstoffe, also Neurotransmitter oder andere Signalstoffe binden und erkennen. Sie sorgen dafür, dass wir uns bewegen können. Ja, also unsere Muskeln bestehen auch aus Proteinen, die sich aneinander entlang bewegen und so den Muskel kontrahieren. Ja, also jedenfalls spielen Proteine eine sehr wichtige Rolle in der Welt der Lebewesen. Und es gibt jetzt eine kleine interessante Tatsache bei Proteinen, und zwar, dass die erste Aminosäure, die bei der Proteinbiosynthese, also bei der Herstellung von Proteinen eingesetzt wird, also die erste Aminosäure einer Proteinkette ist immer eine schwefelhaltige Aminosäure. Also bei Eukaryoten, also zum Beispiel bei uns, also im Lebewesen mit Zellen mit Zellkern, ist es eigentlich immer Methionin, die Aminosäure Methionin, und bei Bakterien zum Beispiel gibt es auch alternative erste Aminosäuren, aber das ist dann Formylmethionin, also es ist einfach nur eine Abwandlung von Methionin, was da als Alternative zu Methionin bei den Eukaryoten als erste Aminosäure ins Protein eingebaut wird. Und diese doch recht uninteressant wirkende Tatsache ist deshalb interessant, weil es ja diese recht prominente Hypothese gibt, dass das Leben auf der Erde eventuell an diesen Tiefsee-Black-Smokers, also diesen Schloten in der Tiefsee, entstanden sein könnte, also in einer Umgebung, in der sehr viel Energie herrscht, also wo Chemosynthese als Äquivalent zur Photosynthese stattgefunden haben könnte und wo eben eine Umgebung herrscht, in der sehr viel Schwefel vorhanden ist. Das muss jetzt natürlich nichts heißen, also das heißt, ist ja auch nicht sicher, ob das Leben tatsächlich in einer schwefelhaltigen Umgebung stattgefunden hat, aber es ist halt so ein kleiner, finde ich, so ein kleiner, interessanter, wie soll ich sagen, vielleicht Fun Fact, der auf diese Hypothese hindeuten könnte, und weil es so ein Gesetz quasi ist, dass jede Aminosäure, die, also jede erste Aminosäure in einem Protein Schwefel enthält, finde ich das schon interessant, das mal festzuhalten, dass es vor dem Hintergrund der Hypothese, dass das Leben eventuell in einer stark schwefelhaltigen Umgebung entstanden ist, natürlich dann dazu gut passen würde, dass auch die Aminosäuren, mit denen die Proteine beginnen, schwefelhaltig sind. Worüber ich mir heute Gedanken machen will, ist die Frage, ab wann Glaube eigentlich schädlich ist. Es gibt auch einen persönlichen Anlass dazu. Dazu komme ich dann später, aber die Frage finde ich ganz interessant. Ich werde mich der Frage jetzt nicht auf einer wissenschaftlichen Ebene nähern, sondern würde gerne einfach mal vor einem Ereignis, was in letzter Zeit bei mir stattgefunden hat, mir Gedanken darüber machen, wann Glaube eigentlich schädlich ist, oder vielleicht die Frage in den Raum stellen, ob Glaube vielleicht manchmal schon früher schädlich ist, als man sich das so gemeinhin vorstellt. Also ich glaube, dass wenn man an schädlichen oder gefährlichen Glauben denkt, dass dann am ehesten Assoziationen folgen von so gewaltsamen Ausschreitungen, Ausgrenzungen, spirituellem Missbrauch oder auch natürlich religiös motivierten Terroranschlägen. Das ist halt das, woran ich jetzt so als erstes denke, wenn ich an schädlichen Glauben denke. Vor allen Dingen jetzt eben vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in Frankreich und Österreich ist es natürlich, trifft es wahrscheinlich besonders zu. Und ich finde, dass dann, weil man oft diese Assoziationen hat, können diese so eine naheliegenden Assoziationen dann schnell, finde ich, zu Totschlagargumenten gegen eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben werden. Also was ich damit meine, wird wahrscheinlich hoffentlich klar, wenn ich erzählt habe, was ich zu erzählen habe. Und zwar, also warum ich auf das Thema komme, ist, dass meine Nichte vor nicht allzu langer Zeit sich dazu entschlossen hat, bei einem Missionseinsatz mitzumachen bei einer Organisation, die ich höchst problematisch finde. Also die Organisation heißt Jugend mit einer Mission. Die haben für mich ein sehr problematisches Glaubensbild und auch Missionsbild. Über Missionen könnte man wahrscheinlich oder würde ich wahrscheinlich noch mal eher eine ganz eigene Folge auch machen, weil das auch ein sehr komplexes Thema ist. Aber jedenfalls ist bei Jugend mit einer Mission, die haben halt ein sehr evangelikales, ein sehr fundamentalistisches Glaubensbild, also was halt fast, finde ich, aus meiner Sicht schon sehr, oder naja, fast an so eine Art Glaubenskrieg mit ähnlichen Rhetoriken grenzt, wie man sie halt so aus dem Dschihad oder von fundamentalistischen Islamisten kennt. Also, es herrscht halt ein Glaubenskrieg und alle anderen Religionen sind natürlich irgendwie so Auswüchse vom Satan also da ist auch immer so ein bisschen so ein kolonialistischer, so ein neokolonialistischer Beigeschmack dabei. Also dass dann so die weißen, reichen Leute, die gehen dann dahin in die Entwicklungsländer und helfen dann den Menschen da, irgendwie den rechten Glauben zu erkennen und anzunehmen. Und also das hat für mich immer alles so einen ziemlich problematischen Beigeschmack. Ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen empfindlich, aber ich finde eigentlich nicht. Also ein reiches, weißes Mädchen, wie meine Nichte eine ist, die sollte sich schon darüber Gedanken machen, ob das nicht irgendwie, ja, mindestens ein Geschmäckle hat, wie man da so schön sagt, dass sie dann da irgendwohin in irgendein Entwicklungsland geht und da dann vor dem Machtgefälle, was da herrscht, eben dann ihren Glauben verbreitet. Aber das, wie gesagt, das ist eine interessante, aber sehr komplexe Diskussion. Worauf ich hinaus wollte oder worauf ich hinaus will, ist, dass meine Nichte eben sich dazu entschlossen hat, mit so einer aus meiner Sicht problematischen Organisation, eben Jugend mit einer Mission, so einen Kurzmissionseinsatz zu machen. Und das hat mich halt alarmiert. Und ich hatte dann eben auch das Bedürfnis, mit meiner Nichte und deren Eltern darüber zu reden. Also wir haben eigentlich auch ein wirklich sehr gutes Verhältnis. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Schwester und da dachte ich halt, also meine Frau auch, dachte ich halt, das wäre ganz normal, dass man sich eben darüber austauscht und sagt, guck mal hier, ich finde, da gibt es problematische Aspekte daran und ob man nicht auch mal diesen Missionseinsatz oder die Organisation, mit der man sich dann auf so einen Missionseinsatz begibt, kritisch zu hinterfragen. Also es war dann so, dass die Versuche, Gespräche darüber zu führen, die mündeten dann letztendlich im Aufbrechen eines so schon ziemlich lange schwelenden Konfliktes, also in Bezug auf den Glauben und die Religiosität meiner Schwester und ihrer Familie und meiner Familie überhaupt, weil der schwelt eigentlich schon, seit ich angefangen habe, meinen Glauben stark zu hinterfragen und das auch offen zu tun. Also es hat ja auch eine Weile gedauert, bis ich mich das getraut habe, aber seit ich das dann gemacht habe, hat es meine Schwester, also vor allem meine Schwester, die sehr stark fundamentalistisch christlich ist, schon ziemlich oft vor den Kopf gestoßen. Also ich meine, ich war am Anfang in meiner Angry Atheist-Phase ja auch teilweise nicht besonders sensibel in der Hinsicht. Aber jedenfalls schwelt da schon lange so ein Konflikt, so ein subtiler Konflikt. Und der ist dann eben aufgebrochen bei diesem Thema. Und da gab es dann teilweise auch richtig, ja, fast schon Zerwürfnisse und Vorwürfe, dass wir ja genauso fundamentalistisch in unserem Atheismus sind und sie nicht einfach sein lassen und ihren Glauben nicht akzeptieren und sie immer fast so missionieren wollen und so. Also ich will das jetzt gar nicht bewerten, jedenfalls gab es diese Vorwürfe, also die ich jetzt gerade so eben in letzter Zeit, wie ich die Diskussion versucht habe zu führen, nicht teile, aber es ist halt jetzt meine Sicht, deswegen wäre es jetzt Quatsch, hier das so darzustellen, als wäre das so, weil, ja, wie gesagt, ich kann ja nur meine Sicht darstellen. Ich wollte jedenfalls eigentlich einfach nur vernünftig darüber reden und sagen, guck mal, ich habe mich über diese Organisation informiert, es gibt da bestimmte Probleme, über die ich gerne mal reden würde, habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Und das führte dann letztendlich also zu einer ganz starken, also wie ich das empfunden habe, starken, sofortigen Abwehrhaltung von meiner Nichte aus und meiner Schwester aus und letztendlich eben zu einer Art Zerwürfnis. Und in dem Zuge dieser Konflikte wurde ich eben auch mal von meiner Schwester gefragt, ob ich den Glauben ihrer Familie denn für schädlich halten würde. Und sie hat dann gesagt, naja, guck mal, wir sind doch eine ganz normale, friedliche, liebevolle Familie. Also wir machen nichts Schlimmes. Wir glauben, wir haben halt unseren Glauben, aber ich würde meiner Schwester und ihrer Familie das Gefühl geben, dass ich ihren Glauben eben für schädlich halte, für gefährlich halte. Und ob ich das denn, ich würde sie erkennen, ob ich das denn wirklich, also ob das denn sein kann. Und klar, also die sind total liebevolle, friedliche Menschen. Aber ja, dennoch, zuerst habe ich halt auf die Frage ein bisschen rumgedruckst und ja, aber es ist einfach ziemlich schwer, also es fällt einfach ziemlich schwer, einer geliebten Person ins Gesicht zu sagen, dass man deren Glauben für gefährlich und schädlich hält. Und außerdem musste ich zu dem Zeitpunkt erst noch mehr darüber nachdenken und hatte so das Gefühl, nicht wirklich stichhaltige Argumente dafür zu haben, die eine solch drastische Aussage und Bewertung rechtfertigen würden. Also da bin ich immer sehr zurückhaltend. Und deswegen habe ich halt eben erstmal, ja, ich muss halt erstmal drüber nachdenken. Also die Wogen haben sich dann eine Zeit lang geglättet und die Sache wurde auch nicht mehr thematisiert. Dann gab es andere, es gab auch andere Probleme, teilweise in der Familie und es rückte so ein bisschen in den Hintergrund. Meine Nichte ist dann auch auf ihren Missionseinsatz gegangen und war da irgendwie 3 Monate und ja, und dann kam es aber vor kurzem zu einer Situation, die mir, wie ich finde, doch recht stichhaltig vor Augen geführt hat, weshalb auch der Glaube von friedlichen und liebevollen Menschen durchaus schädlich sein kann, auch wenn sie nicht mit einer Bombe umgeschnallt sich irgendwo in die Luft sprengen oder Leute verletzen, also körperlich verletzen. Ja, also eben ganz ohne körperliche Gewalt und Zwangschristianisierung und Terroranschlag, finde ich, kann man schon unter gewissen Umständen sagen, dass ein Glaube schädlich ist, auch wenn er oberflächlich gesehen eigentlich ein friedlicher oder persönlicher Glaube ist. Was nämlich passiert ist, ist, dass die Schwester meiner Nichte, also meine andere Nichte, die Schwester der Nichte, die auf Missionseinsatz gegangen ist, geheiratet hat und meine Frau von der Hochzeit ausgeladen hat. Der Grund dafür, der von meiner Nichte dann, den sie angegeben hat, war eben, also weil meine Frau war auch sehr involviert in diesen theologischen Diskurs oder diesen theologischen Konflikt, den wir ausgetragen haben, häufiger. Also jedenfalls der Grund, den sie angegeben hat, warum meine Frau ausgeladen werden sollte, ist, so wie es aus, also ungefähr, ich paraphrasiere das jetzt mal, dass sie es nicht ertragen, also die Vorstellung nicht ertragen konnte, dass da jemand in der Hochzeitsgemeinschaft sitzen würde, die ihren Glauben und die Art der mit ziemlicher Sicherheit äußerst frommen Hochzeitsfeierlichkeiten, die da auf uns zukommen würden, ablehnen würde. Und da ihr Glaube einen großen Teil ihrer Identität darstellen würde, fühle sie sich ja durch die Ablehnung ihres Glaubens selbst abgelehnt und so jemanden wolle sie nicht in der, ja, einer Hochzeitsgesellschaft haben. Was ein bisschen seltsam daran ist, ist, dass ich nicht ausgeladen wurde. Die Gründe dafür sind bestimmt, also sind komplex und für mich auch nicht auf allen Ebenen nachvollziehbar, ist ja hier vielleicht auch nicht so wichtig. Also es führte jedenfalls dann aber dazu, dass ich selber abgesagt habe. Und meine Gründe dafür waren natürlich dann auch komplex und also ja, dazu gehörte dann nicht unwesentliches Maß an Loyalitätsgefühl meiner Frau gegenüber, aber auch die Tatsache, dass die von meiner Nichte vorgebrachten Gründe für die Ausladung, wie ich finde, ebenso auf mich zutrafen. Nämlich, dass da jemand Andersdenkendes im Publikum gesessen hätte. Wobei ich ganz nebenbei wahrscheinlich sogar begründet daran zweifeln könnte, dass meine Frau und ich die Einzigen gewesen wären. Aber wir waren halt die Einzigen, die offen mit ihrem Unglauben umgegangen sind oder umgehen. Und jetzt ist es plötzlich so weit. Jetzt bin ich in einer Situation, wo der Glaube einen tiefen Spalt in meine Familie getrieben hat. Und zwar also so einen tiefen, wie ich es mir vor noch nicht allzu langer Zeit nicht hätte vorstellen können, weil meine Geschwister und ich, also wir sind eigentlich, wir haben ein sehr enges Verhältnis. So tief, dass ich nicht auf die Hochzeit meiner Nichte gegangen bin. Die Frage, die ich mir im Nachgang dieser ganzen Ereignisse halt auch immer mal wieder gestellt habe, ist, ob es jetzt tatsächlich der Glaube war oder mein Atheismus, der diesen Spalt oder diesen, ja, dieses Zerwürfnis verursacht hat. Man könnte halt auf der einen Seite sagen, dass meine Nichte den Stein ins Rollen gebracht hatte, aus Angst vor der Ablehnung ihres Glaubens, von, also der Ablehnung einer einzigen Person. Ich muss dazu nicht sagen, in was für eine absurde Machtposition meine Frau letztendlich dadurch auch erhoben wird. Das finde ich allein schon besorgniserregend. Also, dass du, also der Fokus bei einer Hochzeit, wenn jemand im Publikum sitzt, der oder die anders glaubt als du oder kritisch deinem Glauben gegenüber ist, dass den Fokus so stark auf diese eine Person zu legen, erhebt diese Person ja in absurde Höhen. Und außerdem, also, ich weiß nicht, das sagt ja dann auch wahrscheinlich viel über die Sicherheit aus, die meine Nichte in Bezug auf ihren Glauben empfindet. Also wenn es sie so aus dem Konzept bringen würde, wenn eine einzige oder zwei Personen in der Hochzeitsgesellschaft sind, die ihren Glauben nicht teilen oder ihrem Glauben offen kritisch gegenüberstehen. Wobei wir das ja bei der Hochzeit natürlich nicht so geäußert hätten, wie wir das in einer Diskussion oder wo es tatsächlich um die Diskussion von so einen Sachen geht, ging. Also ich meine, naja, jedenfalls könnte man eben halt auf der einen Seite sagen, dass meine Nichte quasi der ausschlaggebende Faktor dabei war. Allerdings habe ich ja dann meinerseits weitergezündelt, indem ich mich von mir aus ebenfalls also selbst ausgeladen hatte und damit quasi den Konflikt ja noch geschürt habe. Allerdings bin ich jetzt nach längerem Nachdenken immer noch der Meinung, dass das eigentlich die einzige integre Entscheidung war, die ich hätte treffen können. Also, wie gesagt, vielleicht sagt diese ganze Episode ja auch mehr über den Grad der Sicherheit, den meine Nichte in Bezug auf ihren Glauben empfindet, aus als auf ihren Glauben an sich. Was ich aber finde, ist, wenn dieser Glaube, den sie hat, oder ja, den sie hat, jedoch dann dazu führt, dass Andersdenkende, eben sehr nahestehende Andersdenkende, also wir waren sogar zusammen in einer Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe, von Familienfeiern ausgeladen werden, dann bin ich an einem Punkt, an dem ich mir zumindest sicher bin, dass dieser Glaube meiner Nichte nicht gut tut. Und der Begriff schädlich mir durchaus durch den Hinterkopf geistert. Was ich daran so, naja, besorgniserregend finde, ist halt dass diese Art von Glauben so sehr mit Angst besetzt ist. Also sie hätte uns oder meine Frau ja nicht ausgeladen, wenn sie nicht vor irgendwas große Angst gehabt hätte, dass es bewirkt, wenn wir jetzt dabei gewesen wären oder wenn meine Frau dabei gewesen wäre. Also wie sie ja wahrscheinlich, also das hat sie ja letztendlich selber gesagt, dieser Glaube ist so sehr mit ihrer Identität verschmolzen, dass eine Kritik daran letztendlich eine Kritik an ihrer eigenen Person ist. Und das finde ich sehr problematisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht ist das jetzt auch selbstherrlich oder so, dass ich jetzt jemanden ausladen würde, der mir nahesteht in Bezug auf irgendwas, was ich gut finde oder was mir wichtig ist und von der, wo ich weiß, dass diese Person es nicht wichtig findet oder vielleicht sogar ablehnt. Mir fällt halt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein. Vielleicht wären Dinge in Bezug auf politische Einstellung noch am nächsten, aber sowas, dass das so sehr, also dass sowas so sehr mit deiner Identität verschmolzen ist, wie so ein Glaube, und der dann eben dazu führt, dass du das nicht erträgst, dass jemand in deiner Nähe ist oder bei einer wichtigen Familienfeier, der anders denkt als du, obwohl es vielleicht nur eine Person ist. Aber dass dein ganzer Fokus darauf gerichtet ist, dass diese Person da ist und dich das so mitnimmt, nur daran zu denken, dass da jemand sitzt, der anders denkt als du, das finde ich irgendwie, ja, das ist total besorgniserregend. Und ich finde, das ist einfach eine Art von Glaube, die ist schädlich. Und die ist auf eine andere Art und Weise schädlich, als dass du, ja, Leuten körperliche Gewalt antust. Aber in gewisser Weise ist es auch eine Form von Gewalt, also dir selbst gegenüber, der Keil, der zwischen Menschen getrieben wird, das ist ja auch Gewalt. Also letztendlich, ja, also ich will mich jetzt, also ich finde das furchtbar, mich jetzt da irgendwie zum Opfer zu machen, aber es ist ja auch in gewisser Weise gewaltsam, meiner Frau gegenüber zu sagen, guck mal, ich will nicht, dass du kommst, weil du anders denkst als ich. Und na, das kann man bestimmt auch anders sehen. Also das kann man bestimmt auch so sehen, dass wir ja auch einfach hätten unsere Klappe halten können. Und meine Schwester und ihre Familie glauben lassen, was sie wollen. Andererseits sehe ich das auch als, ja, so eine Art, also bei guten Freunden oder in der Familie, wo man sich gegenseitig wertschätzt und liebt, auch als eine Art Pflicht an, die anderen oder meine Mitmenschen darauf hinzuweisen, wenn ich finde, dass da irgendwas ist, was problematisch ist. Und wenn dann eine Diskussion so blockiert wird durch Totschlagargumente mit, ja, dieses, denkst du denn, unser Glauben ist schädlich, ist ja in gewisser Weise ein Totschlagargument, weil das, ja, das kann man ja, also, oder da wird ja erwartet, dass man das mit Nein beantwortet, wenn man sieht, naja, das sind ja letztendlich liebevolle Menschen, dann kann ja deren Glauben auch nicht schädlich sein, aber diese Episode hat, finde ich halt einfach, das habe ich halt schon mal gesagt, einfach total deutlich gemacht, dass eben ja auch so ein persönlicher Glaube oder so eine Art von Glaube eben schädlich sein kann und sich so subtil einschleicht, und plötzlich ist man in einer Situation, wo man nicht mehr, ja, wo man sich nicht mehr gegenseitig auf Hochzeiten will. Also da ist es jetzt einseitig, aber ich sage das jetzt einfach so, wo ich nicht mehr auf eine Hochzeit gewollt bin, weil ich anders denke oder weil ich nicht diesen Glauben teile. Ja, und das finde ich einfach, es ist traurig und es ist schädlich. Ja, das war's, was ich für heute zu sagen hatte. Es war jetzt heute keine besonders inhaltlich fundierte Folge mit irgendwelchen Fakten, aber das fand ich irgendwie mitteilenswert, und sicherlich ist die Diskussion auch nicht neu. Aber ich fand es irgendwie ganz, ja, vielleicht ist es ja ganz interessant, sowas anekdotisch auch mal zu diskutieren oder zum Nachdenken anzuregen. Also, was heißt es, wenn man sagt, Glaube ist schädlich, oder warum finde ich manchmal Glaube schädlich? Also, es ist letztendlich, ich habe die Frage ja auch nicht, also, das maße ich mir auch nicht an, zu sagen, ich könnte hier die Frage beantworten, aber ich wollte das einfach mal als, ja, anekdotisch darstellen, was mir so passiert ist in letzter Zeit. Und vielleicht regt es ja zum Nachdenken an. Dann wünsche ich jedem, der oder die das hier hören sollte, erstmal wieder eine schöne Zeit, und ja, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal.
Oh.